Jo, schönen Dank an die Band, die schon so ein bisschen country-mäßig losgelegt hat. Es geht nämlich heute um Johnny Cash. Und viele Leute werden Johnny Cash eigentlich nur als einen Country-Star aus den USA kennen. Ich versuche mal ein bisschen mit diesen Vorurteilen heute aufzuräumen. Aber bevor wir loslegen, würde mich einfach mal interessieren, wer von euch kennt denn eigentlich Johnny Cash? Wer hat überhaupt schon mal von Johnny Cash gehört? Gibt es mal. Das sind überraschend viel. Wahrscheinlich ganz viele Leute, weil sie den Film Walk the Line gesehen haben. Wer hat den Film gesehen? Das sind gar nicht so viele. Also dann sage ich mal ein paar Worte dazu. Walk the Line läuft gerade im Kino mit Joaquin Phoenix und Reese Witherspoon, sehr empfehlenswert. Der zeigt aber nur so, dass er den ersten Teil vom Leben von Johnny Cash, junger Star und in Memphis, und erzähle ich vielleicht noch ein bisschen was dazu, wie er so groß geworden ist. Und dann eigentlich so bis zum Ende der 60er Jahre, wo er seine zweite Frau dann geheiratet hat. Und es gibt noch viel mehr zu Johnny Cash zu sagen. Denn die Leute, die jetzt aufgehoben haben und gesagt haben, sie kennen Johnny Cash, wer von denen findet den ganz sympathisch oder so? Das ist auch schon bedeutend weniger. Kann ich mir auch gut vorstellen, einfach weil das so ein bisschen einen negativen Image in Deutschland belastet ist und viele gar nicht so richtig wissen, was das für jemand ist. Damit räumen wir heute auf. Und um ein bisschen damit am Anfang schon aufzuräumen, möchte ich erstmal Johnny Cash selber sprechen lassen hinter mir. Wir sehen jetzt gleich, es kann ein paar Sekunden dauern, weil jetzt die DVD eingelegt wird, einen Ausschnitt aus einem Konzert aus dem Jahr 1994, das ist ja schon relativ alt, war vor circa 10 Jahren, und da tritt er am Anfang jetzt erstmal mit einer Band auf, und die spielen den Folsom Prison Blues, und der Folsom Prison Blues ist ein Stück, wo er beschreibt aus der Sicht eines Gefangenen in einem großen Staatsgefängnis in den USA, wie es ihm geht, was er gemacht hat, und das ist ein bisschen düster. Wir schauen es uns mal an.
And I ain't seen the sunshine. I don't know when I'm stepping full for thrill. And time keeps dragging on. But the train keeps rolling all down the sand. When I was just a baby, my mama told us, son, always be a good boy. Don't ever play with guns, but I shot a man in the middle just to watch him die. I hear the whistle blowing, I hang my head and cry. There's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving. Well, that's what torture is for.
Jahren. Harry, du musst noch nachrüsten mit dem Hut und so. Dann, Ja, jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich denken, was ist denn mit der City Church los? Mutter Teresa, Dietrich Bonhoeffer, der Papst und mittendrin Johnny Cash, haben sie denn noch alle auf der Reihe irgendwie? Und das möchte ich am Anfang ein bisschen erklären. Warum ausrechnet Johnny Cash in einer Predigt der City Church? Das ist eine gute, berechtigte Frage. Und die möchte ich einleiten mit der weiterzugehenden Frage, was hat eigentlich Johnny Cash mit Mutter Teresa und dem Papst gemeinsam? Also ganz bestimmt hat er ein paar Dinge nicht gemeinsam, nicht so einen heiligen Lebenswandel, ein konsequentes Leben in der Nachfolge Christi, in irgendeiner Abendstation oder vielleicht im Vatikan. All das mit all dem kann Johnny Cash absolut nicht aufwarten und ganz im Gegenteil, also werde ich nachher noch zu seinem Leben einiges erzählen. Also viel Anzeige an dem Punkt. Und das Einzige, was Johnny Cash und Mutter Teresa und der Papst augenscheinlich gemeinsam haben, ist nur eine einzige Tatsache, dass sie nämlich Christen waren. Und auch das wird vielleicht viele Leute in Deutschland überraschen, dass Johnny Cash ein Christ war. Man kennt ihn ebenso, ich kenne Johnny Cash eigentlich selber auch erst so richtig seit Anfang der 90er Jahre, wo man jetzt erläutern muss, ich bin ein bisschen Musikfan und ich bin jetzt nicht so ein Country-Fan eigentlich, ich höre mir normalerweise keine Country-Musik an. Ich habe früher mal so auf die Frage, was findest du eigentlich für Musik, guckst du, ach eigentlich ziemlich viel, Classic Jazz, Punk, darf alles mögliche sein halt, bloß kein Country und kein Reggae, habe ich immer gesagt. Und ich denke, das ist mit vielen Deutschen so, Country ist so ein bisschen so ein, das packt man ungern an. Und Anfang der 90er Jahre habe ich dann mal Johnny Cash durch ein Spätwerk von ihm kennengelernt und habe mich dann mal so angefangen, ein bisschen mit ihm zu beschäftigen und mich schon sehr gewundert, dass er so viele christliche Inhalte in seinen Texten drin hat. Und jetzt in der vertiefteren Vorbereitung, ich lese schon so seit ein paar Monaten, nicht nur für die Predigt, sondern so aus Spaß ein bisschen, ein paar Bücher von Johnny Cash und da kommt wirklich ganz deutlich raus, Johnny Cash war ein Christ und hat sich auch selber so gesehen. Ich zitiere ihn mal, das kommt auch hinter uns auf der Folie. Johnny Cash hat selber gesagt, ich bin definitiv kein religiöser Mensch, aber ich betrachte mich als spirituelle Person und als Christ. Womöglich ein 3-Christ, aber ich bin einer. Und ich bin sehr glücklich über meine Beziehung zu Gott. Hat in einem späten Interview mal gesagt. Also nicht leichtfertig in jungen Jahren oder so wie viele Amerikaner das manchmal ganz leichtfertig sagen, dass sie Christen sind. Das behaupten im amerikanischen Showbusiness, dass ganz viele Leute, sie werden so christlich und viele kommen auch aus so einer Ecke, die kommen aus Gemeinden, wo viel gesungen wird und lernen da das Singen und irgendwann werden sie dann mal so Stars. Ich glaube, Whitney Houston ist auch so jemand, der aus so einer Gospel-Ecke kommt und dann irgendwann mal so ein internationaler Weltstar geworden ist. Also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, vielleicht erstmal, wenn man da so hinguckt, aber Johnny Cash hat bis zum Ende seines Lebens immer wieder gesagt, ich bin Christ. Aber so ein 3-Christ. Die Frage, was das jetzt zu bedeuten hat, gibt es denn 1er, 2er, 3er, 4er, 5er Christen? Oder was ist ein Christ eigentlich? Da möchte ich einfach nur eine einzige Stelle aus der Bibel nennen, die selber so dazu Stellung bezieht. Auch die erscheint jetzt. Das ist nämlich die Stelle aus dem Römerbrief im 10. Kapitel, Versen 9 und 11. Das ist links in der Folie. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also wichtig ist, so sagt die Bibel selbst, wichtig ist, dass es um das Bekenntnis darum geht, dass Jesus der Herr in meinem Leben ist, dass ich ihn reinnehme in mein Leben. Und wenn ich das von Herzen glaube, dann bin ich ein Christ. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, oder einer der Gründe, warum wir jetzt diese Predigtreihe mit verschiedenen Leuten machen, die auf so ganz unterschiedliche Art und Weise aktiv geworden sind. Mutter Teresa so karitativ, Dietrich Bonhoeffer mit seiner heroischen Haltung im Dritten Reich und seinem klaren Bekenntnis und auch seinem Vertrauen, was er da gezeigt hat. Die anderen Personen, die noch kommen, East Green, auch ein Musiker, Frère Roger, das sind Leute, die in ihrem Leben dicht an Gott dran waren, das ganze Leben lang, und das hat sich sehr unterschiedlich umgesetzt. Und ich wünsche mir einfach heute so ein bisschen, ich sage einfach mal, warum ich eigentlich über Johnny Cash reden will, ich wünsche mir ein bisschen all den Leuten von euch, die sich vielleicht auch so ein bisschen denken, ich bin Christ, aber ein 3-Christ, oder vielleicht sogar 4-, oder ich bin noch gar kein Christ, und wenn ich einer wäre, wäre ich ein 3-Christ. All den Leuten, für die ist Johnny Cash jemand, wo man sagen kann, das, was den Christen ausmacht, das sind nicht in erster Linie seine Taten und wie sein Leben äußerlich aussieht, sondern das ist das, was im Herzen passiert und wie das Verhältnis zu Gott ausschaut. Ja, bei Johnny Cash war es sehr eindeutig, der hatte zwei Gesichter. Das ist mein zweiter Punkt. Haha. Das ist ein Gesicht von ihm, das ist nämlich das Gesicht Johnny Cash, der Star, der auch sehr derbe aufgetreten ist. Und was in Deutschland denken viele Leute, Johnny Cash oder der Country-Star aus den 70er, 80er Jahren. Das ist aber nicht ganz richtig. Johnny Cash ist interessanterweise einer der Miterfinder des Rock'n'Roll. Wissen viele Leute nicht, weil Johnny Cash hatte sein erstes Engagement bei einer kleinen Plattenfirma in Memphis, die hieß die Sun Studios, von einem Sam Phillips gegründet. Und der hatte damals Elvis Presley, Carl Perkins unter anderem unter Vertrag und Jerry Lee Lewis. Also eigentlich so diese erste Garde der Leute, die überhaupt Rock'n'Roll-Musik gemacht haben. Man muss ein bisschen in Erinnerung rufen für die ganz Jungen von euch, Rock'n'Roll ist eine relativ kurze Geschichte, die gibt es noch nicht so lange, die gibt es seit den 50er Jahren. Und vorher gab es halt nur so Country, Gospel, brave Musik und Klassik und so. Und es gab diese ganze Rockszene, die es heute gab, gab es nicht. Es hat damals 1955 in den Sun Studios in Memphis angefangen. Und die wussten damals selber gar nicht, was sich da draus so entwickelt. Weil damals so ein paar junge Leute angefangen, Musik zu machen, die auch aus den amerikanischen Wurzeln kamen, ganz stark vom Gospel geprägt, vom Blues geprägt und haben so ihr eigenes Ding gemacht, nach ihren musikalischen Möglichkeiten, mit einer Gitarre, mit einem Bass, mit einem Schlagzeug. Da ist auch viel passiert. Die haben also einen eigenen Sound erfunden, den nimmt man so, diesen Sound, den Johnny Cash erfunden hat, nimmt man den Bum-Chicka-Bum-Sound, kommt so ein bisschen von diesem Rhythmus, den wir auch gerade hier bei diesem Like a Child-Lied gehört haben, das haben sie gut hingekriegt, die Band halt. Das ist so dieses Typische, was man so im Hintergrund so, dieses Schwingende, was man so im Country heute noch hört. Haben die erfunden, aber parallel ganz dicht daran war Elvis und Jerry Lee Lewis, die so ähnliche Sachen gemacht haben. Ja, das war der Anfang. 1954, gleich gut eingestiegen, hatte so ein paar Singles gemacht, Hey Porter, I Walk the Line, wo auf der Film noch benannt ist. Und das waren große Schlager, sage ich jetzt mal so, große Hits in den USA und dann teilweise auch in der ganzen Welt, weil das ja damals schon so anfing, dass das auch amerikanische Musik dann so nach Europa schwappte. Und Johnny Cash ist dann relativ früh ein Plattenstar geworden. Erst bei dieser kleinen Firma, bei Sun, und danach bei der großen amerikanischen Firma Columbia. Da hat er jahrelang für gearbeitet und hat eigentlich so bis in die 80er Jahre hinein dort auch dann veröffentlicht und danach nochmal die Plattenfirma gewechselt. Ja, und in dem Film Walk the Line sieht man das ja schön, wie diese Anfangsjahre sind. Guckt euch den mal an, wenn ihr mal Zeit habt. Da sieht man, wie das so begonnen hat, dass Johnny Cash halt schon recht früh angefangen hat, eigene Stücke zu schreiben. Hat wohl wahrscheinlich in seiner Militärzeit in Deutschland, alle amerikanischen Rock'n'Roll-Stars waren mal in Deutschland, Elvis war mal in Deutschland, Johnny Cash war mal in Deutschland, war in Landsberg stationiert. Er hat angefangen, Songs zu schreiben und da hat er irgendwie auch am Anfang so mehr Gospel-Songs im Kopf gehabt, weil das so seine Wurzeln waren, wo er hergekommen ist und was er für Musik kannte und die er geliebt hat. In Amerika gab es so eine große Show, die hieß die Grand Old Opry, wo viele Country-Stars und später auch Rock'n'Roll-Stars so groß geworden sind. Und das kam dann so im Radio. Damals gab es nur Radios, keine CD-Player. Da saß die Familie vom Radio und hörte das dann. Und dann kamen dann diese paar Leute, die dann da Musik gemacht haben. Und das hatte Johnny Cash dann wohl in Landsberg öfter auch im Radio gehört. Da konnten natürlich auch die amerikanischen Sender empfangen und hat das aufgesogen und dann hat er sich irgendwann mit seiner Klampe mal hingesetzt, hat eben angefangen so Gitarre zu spielen und hat dann so erste Stücke komponiert und kam dann zurück, hat geheiratet, das erste Mal in seinem Leben geheiratet, ein bisschen voreilig vielleicht, eine Frau, die nicht so richtig zu ihm gepasst hat, wie sie nachher herausgestellt hat und hat dann relativ schnell, nachdem er so mit weltlichen Berufen nicht so richtig, also mit so normalen Berufen nicht so richtig klargekommen ist, angefangen Musik zu machen mit zwei Automechanikern, mit Luther Perkins und Marshall Grant hießen die, das waren so Kumpels von ihm, die haben so eine Garage ein bisschen rumgeklampft und haben Gospels gemacht und konnten eigentlich alle nicht so richtig Musik spielen und haben dann aber dank der Songs von Johnny Cash dann bei Sun, bei diesem Studio da einen Plattenvertrag bekommen. Ja, und dann ging es steil bergauf. Die ganze Zeit. Also die haben gleich großen Erfolg gehabt und das war jetzt auch eben nicht diese Country-Musik, die so, sondern das war schon, das hört sich, wenn man das auf den alten Aufnahmen anhört, das hat sich sehr roh angehört, sehr puristisch. Akustische Gitarre, so ein bisschen E-Gitarre, Bass, Schlagzeug, das klang sehr nüchtern, so wie viele Musik aus den 70er, 80ern später auch mal wieder so zurückgegangen ist und sich so reduziert haben auf so einen nüchternen Sound. Ja, aber wie es dann oft so ist, viele Auftritte, er hat dann viele Engagements gehabt, musste auch dann natürlich regelmäßig da seine Platten aufnehmen und war dann ziemlich gestresst und in Walk the Line im Film sieht man eine authentische Szene, dass ihm nämlich irgendwann mal so auf der Tour von jemandem angeboten worden ist, hier, weißt du, Jerry Lee nimmst du auch und so, hier gibt's so ein paar Pillen und da bleibst du länger wach und dann kannst du die Tour besser durchstehen. Und das war so der Einstieg irgendwie, dass er diese Tabletten genommen hat, das waren Amphetamine, modern würde man vielleicht auch Speed dazu sagen. eine Art davon. Und das hat ihn dann erstmal so ein bisschen aufgeputscht und er konnte diese Tournee besser durchhalten. Das ist ja sehr stressig, wenn man immer so durch die Gegend fährt, in irgendwelchen Hotels schlafen muss und dann nächsten Tag die nächste Stadt, eine andere auftritt. Und er ist dann so richtig in diesen Sog der Amphetaminsucht reingefallen, hat parallel Alkohol getrunken. Und während der ganzen Zeit war er trotzdem als Musiker sehr erfolgreich. Das hat man ihm auch lange erstmal gar nicht so abgespürt, dass er da auf Amphetaminen war, wie man das vielen anderen Leuten auch nicht abgespürt hat. Und die in der Zeit parallel groß geworden sind und wo Drogen sich so in die Rockmusik eingeschlichen haben. Und sukzessive aber hat sich diese Abhängigkeit so stark geäußert, dass er so als Anfang so der etwas brave Mensch, der er war, dann immer auffälliger war. Er war dann irgendwann mal endlich an seinem Punkt angereicht und war selber mal in dieser Grand Old Opry, in dieser Show. Da gibt es auch so eine Halle in Nashville, wo dann diese Leute aufgetreten sind. Und dann ist er an irgendeinen Scheinwerfer gegangen, hat die dann so mit dem Fuß ausgetreten und dann ist er so hochgesplittert in das Publikum reingesplittert. Und dann hat er Auftrittsverbot in der Grand Old Opry bekommen und das ist immer mehr so augenscheinlich geworden, der Johnny Cash, das ist ein gefährlicher Typ. So, der sollte man sich besser ein bisschen von fernhalten. Und in der ganzen Zeit so, wo das gelaufen ist parallel, die Musikkarriere lief noch so einigermaßen gut, er hat dann auch lustigerweise gar nicht so viel so starke Szene, diese klassische Country-Szene gehabt, sondern hatte auch Kontakte zu dem jungen Bob Dylan, der damals ein Folksänger war, als Folksänger angefangen hat, zu Joan Baez, Chris Christopherson, also eigentlich mehr so die Creme de la Creme der amerikanischen ursprünglichen Folkszene, und hat immer so ein Herz dafür gehabt, wenn Leute was Neues, was Progressives gemacht haben. Also musikalisch lief alles ganz gut, aber irgendwann kam dann mal in seinem Privatleben erstmal die Scheidung von seiner ersten Frau, die einfach fertig von dem Ganzen war und die auch, wo diese Unterschiede auch in ihrer Persönlichkeit ganz stark zum Tragen gekommen sind und die sich wahrscheinlich auch nicht darüber gefreut hat, dass Johnny Cash nicht nur pausenlos auf Hochspannung wegen diesen Amphetaminen war, sondern weil er wahrscheinlich auch in seiner Ehe sehr untreu gewesen ist. Das kommt in dem Film auch so ein bisschen zum Ausdruck, aber auch die Biografen machen da so ein paar Andeutungen. Und seine zweite Frau, mit der er dann 35 Jahre verheiratet war, June Carter Cash, die kannte er schon sehr früh. Die hat er eigentlich so bei einem seiner ersten Auftritte in so einer großen Halle kennengelernt. Und die haben dann so 10 Jahre immer mal wieder musikalisch was zusammen gemacht und wahrscheinlich nicht nur musikalisch. So auch dann, wo sich das dann weiterentwickelt hat. Und die Frau war da wahrscheinlich ziemlich fertig mit der Welt und hat dann irgendwann selber mal die Scheidung eingereicht. Das war dann so Mitte der 60er Jahre und das war parallel dann eigentlich damit verbunden, dass dann auch irgendwann mal so richtig ein Zusammenbruch da war, dass er körperlich total runtergefallen ist und eine sehr schlimme Zeit durchgemacht hat. Ja, und dann kommt musikalisch bei seiner musikalischen Karriere eine relativ unauffällige Phase, wie wir ihn eigentlich heute so kennen, 70er, 80er Jahre, da war er so ein stinknormaler Country-Star, da gibt es so Bilder, ich habe leider, wir haben das nicht so richtig geschafft, das ist ein altes Bild von Johnny Cash, es gibt aber noch so ein paar Bilder, die hatte ich eigentlich vorbereitet, die konnten wir aber aus technischen Gründen heute nicht zeigen, da sieht man so, wie er in den 80er Jahren ausgesehen hat, so wie man ihn sich so vorstellt, mit so albernen Country-Klamotten, ein bisschen längeren Haaren, ein bisschen aufgeschwemmt und wo man so denkt, naja, das ist halt eben so ein Typ da aus den USA, der so im Mainstream irgendwie unterwegs ist und er hat dann auch mal so eine Fernsehshow und ist bei den Muppets aufgetreten und hat sich so ein bisschen eigentlich in der Zeit leider seinen Kredit ein wenig verspielt. Und dann hat er nochmal eine kleine dritte Karriere gehabt. Erste Karriere war bei Sun, die zweite Karriere war so Ende der das habe ich noch ein bisschen überschlagen jetzt, war Ende der 60er, da hat er ein paar Gefängniskonzerte gehabt, große Gefängniskonzerte und da sind diese Platten waren sehr erfolgreich, Concert at Folsom Prison und at St. Quentin, zwei große Gefängnisse in den USA. Und dann der letzte große Karrieresprung war dann nochmal Anfang der 90er Jahre. Da hat er lustigerweise auf einem Album von U2, von der irischen Rockband U2, einen Song aufgenommen. The Wanderer heißt der, ist auf The Roper für die Interessenten. Und da sind ein paar andere Leute noch auf ihn aufmerksam geworden, unter anderem der amerikanische Produzent Rick Rubin. Und Rick Rubin ist so jemand, der kommt auch überhaupt nicht aus der Country-Szene, sondern hat vorher so Hip-Hop gemacht, Beastie Boys und ein paar andere Leute so aus der Ecke halt und so ganz düstere Gruppen, Slayer, das ist so eine amerikanische Metal-Band, die so, also, wo es so richtig zur Sache geht. Und der hatte in seiner Jugend immer Johnny Cash gesehen und hat gedacht, das ist ein cooler Typ, der verkauft sich bloß schlecht, den müsste man mal irgendwie anders mal produzieren, den müsste man mal so auf das, was er eigentlich kann, auf seine Seele, auf die reine Musik, auf seine Vortragsart, auf Erzählungen zurückführen. Und das hat er dann gemacht, der hat ihn dann alleine irgendwo in ein Studio reingesetzt und hat gesagt, hier hast du eine Gitarre und sing mal alles das, was du gerne singen willst. Und dann kamen eben viele Gospel-Songs, viele einfache Songs, viele Songs, die sich so mit dem einfachen Leben beschäftigt haben von Leuten. Und dann hat Rick Rubin das Mikrofon angemacht und hat das aufgenommen und da ist dann ein großer Hit draus geworden. Und seitdem ist Johnny Cash so ein bisschen auch in der Independent-Szene so eine Größe geworden, weil er hat dann noch mit Rick Rubin bis zu seinem Tod im Jahr 2003 noch drei weitere Platten aufgenommen, die diesem Schema so ein bisschen folgen. So zurück zu den Wurzeln, einfach... Ja, das ist ein bisschen die musikalische Geschichte. Jetzt muss ich mir nochmal eben ein Buch dazu holen. Das muss man so ein bisschen wissen, um so die Hintergründe zu erforschen, was Johnny Cash eigentlich so in seinem Leben gemacht hat. Aber es gibt noch eine zweite Biografie von Johnny Cash, das ist nämlich die Biografie als Christ. Das ist der zweite Punkt, der sich jetzt hier öffnet. Der Star und der Christ. Und das sind die Parallelen. Weil es nämlich schon so war, Johnny Cash war jemand, der ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und zwar seine Mutter war Baptistin, der Vater war Methodist, das sind also zwei so freikirchliche Gruppen aus den USA. Und die Mutter war eine sehr fromme Frau, die auch immer so bei der Arbeit, die haben so Baumwollfelder beackert dann zu Hause und die hat bei der Arbeit dann immer, so wie man sich das auch so klassisch vorstellt, Gospel-Songs gesungen. Und das hat den kleinen Johnny immer schon stark beeindruckt. Johnny heißt übrigens eigentlich gar nicht Johnny Cash, sondern John J.R. Cash eigentlich, also John Ray nach seinem Vater. Und ist dann irgendwie mal aus marketingtechnischen Gründen mal zu Johnny Cash gemacht worden, aber Cash ist kein Künstlername, der hieß wirklich Cash. Sonst müsste man ja sowas erfinden irgendwie. Das ist ja ein sehr packender Name. Ja, also die Eltern beide christlich geprägt, aber die Mutter war so diese herzige Frau, die auch Gospel-Songs auf dem Feld gesungen hat. Und der Vater war mehr so ein bisschen unberechenbar. Der hatte auch wohl Alkoholprobleme, hat auch wohl mal die Kinder sehr hart angegangen und war sehr launisch. Und das Interessante ist, wie es oft so ist halt, von Goethe gibt es auch so einen Spruch halt, irgendwie vom Mütterlein das Herz und vom Vater den Verstand vielleicht. Und das ist auch beim Johnny Cash ein bisschen in seinem Leben zusammengefallen. Das, was seine Eltern waren, das war er auch immer parallel beides. Er hatte immer so diesen Glaubensaspekt in seinem Leben. Und er hatte auch immer so ein bisschen diese unberechenbare Seite, wo er sich zu dunklen Sachen hingezogen hat in seinem Leben gehabt. Aber wegen seinem christlichen Elternhaus hat er sich schon in sehr jungen Jahren einmal bekehrt, im Alter von 12 Jahren. Die waren in einer baptistischen Kirche und wird dann berichtet auch, deshalb gibt es auch Zeugen dafür und so, dass Johnny Cash schon also eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat, sich also ganz bewusst entschieden hat, in der Nachfolge zu leben und einfach Gott zu vertrauen in seinem Leben. 12 Jahre war er alt und ganz kurz nachdem das passiert ist, ist eine sehr folgenschwere Sache in seinem Leben passiert. Da ist nämlich sein älterer Bruder Jack bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Der war in so einer Kreissäge und ist dann praktisch beim Holzschneiden damit in Berührung gekommen, hatte dann eine starke Verletzung und ist dann binnen weniger Tage gestorben. Und das hat ihn sehr getroffen. Das kann man auch in Interviews, die er später gegeben hat, nachlesen. Jack war so ein bisschen sein Vorbild. Das war sein älterer Bruder. Und der Jack hat viel in der Bibel gelesen, war auch ein sehr gläubiger, sehr, sehr spiritueller Mensch, der auch immer weise Ratschläge hatte, der auch so ein bisschen so dann der ruhige Pol in der Geschwisterschaft der Familie Cash war. Und das war dann ganz tragisch, als der Jack da so urplötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Das hat ihn natürlich erstmal sehr fertig gemacht. Aber nicht nur das, es kam dann eigentlich immer schlimmer, dass der Vater hat dann eigentlich dem kleinen Johnny dann noch Vorwürfe gemacht, dass er nicht bei dem Bruder gewesen ist. Er war in der Zeit angeln, als das passiert ist. Und hat gesagt, ja, eigentlich bist du daran schuld und eigentlich ist der falsche Sohn gestorben. Und das war eine große Hypothek, mit der er das ganze Leben rumgelaufen ist. kann man auch schön, das ist im Film auch schön aufgearbeitet, da gibt es eine schöne Szene in dem Film, da steht der ältere Johnny Cash bei einem, kurz vor seinem Konzert in Folsom Prison, in einem großen Gefängnis in den USA, wo er vor den Insassen einen Auftritt gemacht hat, steht er im Hintergrund und steht vor so einer Säge und guckt sich das so an und so, und dann wird eine Rückblende gemacht und dann wird diese Geschichte erzählt. Und da wird das alles, kommt das alles in ihm wieder hoch, so wird das da dargestellt. Und so hat er selber auch ein paar Mal gesagt, das war eine sehr, hat ihn sehr geprägt, diese doppelte Geschichte. Einmal, dass sein Bruder überhaupt gestorben ist, dass sein Vater ihm auch noch Vorwürfe gemacht hat. Und das hat ihn dann so stark beeinflusst, dass er eigentlich danach während seiner ganzen Jugend, seiner ganzen unauffälligen Jugend, er hat dann halt ganz normal bei seinen Eltern gelebt, hat gearbeitet und ist dann zum Militär gegangen, war dann auch einige Jahre in Deutschland beim Militär in Landsberg, und während dieser ganzen Zeit noch bis zu seiner Militärzeit, bis er dann wieder in die USA zurückgekettet hat, er ein sehr beschauliches, einfaches und sehr christlich orientiertes Leben geführt. Ist regelmäßig in Gottesdienste gegangen, hat in der Bibel gelesen, so Kollegen von ihm, Stubenkollegen von ihm aus Landsberg berichten, so, er hat regelmäßig so ruhige Zeiten gehabt, wo er in der Bibel gelesen hat, gebetet hat, und er war auch so ein Ansprechpartner für Leute. Und alle Leute haben gesagt, ja, das ist so ein glaubhafter Christ irgendwie, an den kann man sich wenden, wenn man mal ein Problem hat. Und damit einhergehend auch so seine Liebe dann eben für den Gospel und für die Hinwendung, weil er einfach auch in der Musik das zum Ausdruck bringen wollte, was ihn eben im Kopf bewegt und im Herzen bewegt. Und dann von der geistlichen Geschichte von Johnny Cash her kam dann jetzt eben die harte Zeit, von der ich vorhin berichtet habe. Ich bin ja vorhin relativ spät eingestiegen, Mitte der 50er Jahre, aufstrebender Star. Und da muss man natürlich Kompromisse machen. Und die hat er damals auch gemacht. Die hat nämlich dann Lieder gesungen, wie den Thousand Prison Blues, den wir vorhin gehört haben. Und es war natürlich jetzt sehr schnell abgespielt und viele von euch verstehen auch nicht so gut Englisch, aber das ist so zum Beispiel ein Song, der aus der Sicht eines Gefangenen in einem amerikanischen Gefängnis erzählt. Und er berichtet so, wie das Leben ist und was er vorher gemacht hat und dass er manches falsch gemacht hat. Und ein Satz in diesem Song ist total skandalös. Er singt nämlich, I shot a man in Reno just to watch him die. Übersetzt heißt das also, ich habe einen Mann in Reno erschossen, nur um ihn mal sterben zu sehen. Und da ist er oft gefragt worden später, was soll denn das? Also wie kommt man denn auf so einen Satz? Und er sagt, ja, er hat sich, als er diesen Song überlegt hat, hat er sich da überlegt, was ist das niederträchtigste Motiv, wie man einen anderen Menschen umbringen kann? Und hat ihn dann in den Song reingebaut. Das ist zwar ein Song, der auch so diese Perspektive des Gefangenen aufnimmt, aber der auch so diese düstere Seite irgendwo enthält. Und es gibt auch viele weltliche Songs von ihm, wo er einfach die Liebe preist und wie es halt so in der Popmusik üblich ist. Und es war dann schon so, dass auch der Gospel ihn durchgetragen hat. Und das hat dann auch, trotz dieser ganzen wilden Zeit, die ich vorhin parallel in seinem weltlichen Leben dargestellt habe, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, Konzerte, Amphetamine, Alkohol, Frauen, war alles das, was ihn da jahrelang aus der Bahn geworfen hat. Trotz dieser Geschichte hat das Thema Gospel für ihn immer einen sehr wichtigen Aspekt gehabt. Selbst in dieser schweren Zeit war es ihm wichtig, dass er solche Songs aufnimmt. Und das hat sogar zum Bruch mit seiner ersten Plattenfirma, mit den Sun Studios, geführt. Er hat nämlich irgendwann mal zu diesem Sam Phillips gesagt, du, ich möchte eigentlich mal gerne ein Gospel-Album aufnehmen. Er hat gesagt, nee, das verkaufst du nicht, ich kann es vergessen. Und aus dieser Missstimmung heraus hat er dann zu Columbia gewechselt, und dort hat er dann das erste Mal in seinem Leben ein richtiges Gospel-Album aufgenommen. Das heißt, Hymns kann man heute auch noch kaufen. Erste Columbia-Platte ist auch ganz nett so, also für Leute, die Country nicht mögen, würde ich es aber nicht empfehlen. Das sind halt Gospelstücke, sehr country-artig dargeboten. War ihm aber wichtig. Ja, aber das waren harte Jahre. Er hat in der Zeit dann nicht mehr so viel Kontakt zu anderen Christen gehabt. Vorher war er in einer Gemeinde, hat eben auch ein regelmäßiges Bibelstudium gehabt, und er ist in dieser Zeit eigentlich total davon weggekommen. So in dieser jungen Rock'n'Roll-Zeit. Und das war also so, dass das er hat dann später auch mal gesagt, also eigentlich Gott hat das nicht so vorgesehen, dass man alleine durch die Gegend geht. Das ist auch ein Spruch, der auf dem Flyer draufsteht, den ich heute damit gegeben habe. Und das hat ihn dann schon sehr aus der Bahn geworfen, dass er sich hat hinreißen lassen und diese weltliche Karriere und die Drogen ihn so haben überrollen lassen. Das hat dann auch nicht lange auf sich gewartet, und er hatte im Jahr 1967 einen richtigen Zusammenbruch. Da möchte ich euch jetzt was aus einer Biografie vorlesen. Das ist eine Biografie übrigens von Steve Turner, eine autorisierte Biografie, die auch die Cash-Familie quer gelesen hat. Und die Vorlage sind eigentlich das beste Werk, was es da zu dem Thema gibt. Es gibt noch ein paar andere Sachen vom amerikanischen Rolling Stone in der Zusammenstellung, aber das hier ist das Beste. Und über diesen Zusammenbruch, den er gehabt hat, wird in diesem Buch hier geschrieben. Da möchte ich mal kurz draus zitieren. Ich hatte einfach das Gefühl, am Ende der Fahnenstange zu sein. Ich war alleine da unten. Er war in einer Höhle. Er ist in eine Höhle reingekrabbelt, um mit seinem Leben ein Ende zu machen. Und mich überkam der Eindruck, dass ich so viele Tabletten genommen hatte, dass ich explodieren würde oder so etwas. Ich hätte seit Tagen nichts gegessen. Ich hätte seit Tagen nicht geschlafen und mein Verstand funktionierte sowieso nicht mehr besonders gut. Ich konnte mich selbst nicht mehr aufstehen. Ich wollte von mir selbst wegkommen. Und wenn das bedeutete zu sterben, dann okay, ich bin bereit. Ich musste einfach weg von mir selbst. Ich konnte es nicht mehr aushalten und ich glaubte nicht, dass es noch einen anderen Weg gab. Ich nahm eine Taschenlampe mit und sagte mir, ich gehe und krieche und klettere jetzt in diese Höhle hinein, bis das Licht ausgeht und dann lege ich mich hin. Also kroch ich mit der Taschenlampe hinein, bis sie ausging und legte mich hin, um zu sterben. Ich war eine Meile tief in der Höhle, mindestens eine Meile. Aber dann spürte ich eine mächtige, tröstende Präsenz, die sagte, nein, du stirbst nicht, ich habe noch etwas für dich zu tun. Also stand ich wieder auf und fand den Weg nach draußen. Ich weiß nicht, wie ich herausgekommen bin, außer dass Gott mich herausgeholt hat. Nachdem Johnny Cash also in jungen Jahren, zwar mal mit 12 Jahren, ein Bekenntnis für Gott ausgesprochen hat, aber dann ziemlich vom Weg abgekommen ist, war das sein zweites großes Erlebnis mit Gott. Gott hat ihn aufgerüttelt und gesagt, nee, dein Leben ist noch nicht zu Ende, es geht noch weiter mit dir. Und dann war es ganz interessant, er hat dann eigentlich in dieser Zeit, es war eine schwierige Zeit, es ist auch schwierig von Amphetamin und von Alkohol in dieser Kombination wegzukommen. Leute, die sich da ein bisschen mit auskennen, die wissen, wovon ich rede. Ich habe einen guten Freund, der da große Probleme mit gehabt hat, jahrelang, und das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und das war dann auch nicht so von heute auf morgen beendet. Aber in der Zeit begann ein neuer Johnny Cash aufzuleben. Und zwar war er kurz vorher auch geschieden worden von seiner ersten Frau. Diese Ehe war etwas unglücklich, wird in dem Film auch gut dargestellt. Und dann hat er June Carter, ebenfalls einer amerikanischen Sängerin, die schon ganz lange mit ihrer Familie Erfolge in der Country-Szene gefeiert hat und mit der er schon viel musikalisch gemacht hat und die mit ihm auch auf Tournee war, der hatte dann auf der Bühne mal einen Heiratsantrag gemacht. Und die June war auch so ein bisschen so ein kleiner Engel für ihn, weil die hat ihn eigentlich so ein bisschen unterstützt in der Zeit, konnte das nicht mit ansehen. Sie hatte schon gesehen, wie sich ein anderer Musiker, mit dem sie eng zu tun hatte, zu Tode gesoffen hat und hat gesagt, das soll mit Johnny Cash nicht passieren. Und sie hat sich dann ganz stark für ihn engagiert. Es gibt auch so lustige Anekdoten, dass die Eltern von der June Carter irgendwann mal die Drogendealer mit einer Schrotflinte weggejagt haben, die so um das Haus herum schlangelten und sagten, hier, wir wollen dir mal was bringen. Und hat sie sich ganz persönlich ganz stark um ihn gekümmert. Und er hat dann auch mal gesagt, sie ist meine beste Freundin und diese beste Freundin wollte er noch heiraten. Und sie hat diesen Heiratsantrag dann auch angenommen. Und da wird über June wird auch wenn schöne Sachen so erzählt. Es wird ein bisschen so Zeugen, die June Carter gut gekannt haben, die sagen über sie aus, sie sucht das Beste in jedem Menschen. Wenn man sie darauf hinwies, dass eine bestimmte Person ihre Liebe vielleicht nicht wirklich verdient hatte, dass sie vielleicht sogar so etwas wie eine Niete war, dann sagte sie, nun mein Schatz, dann müssen wir ihn eben hochheben. Und das hat sie mit Johnny Cash auch gemacht. Sie hat ihn hochgehoben, hat ihn jahrelang unterstützt und hat ihn dann auch so mal mit in eine Gemeinde reingenommen, wieder in der Zeit. Und in der Zeit kam es dann wirklich in seinem Leben zu einer Erneuerung, zu einer richtigen Erneuerung. Und es wird berichtet, er war dann mit seiner Frau in einem Gottesdienst der First Baptist Church in Hendersonville. Und hier wird gesagt in dem Buch, sie glaubte, Cash sei nur zu retten, indem sein Glaube wieder erweckt würde. Er wechselte in seinem Vertrauen ständig zwischen Drogen und seiner eigenen inneren Stärke hin und her. Doch was er stattdessen nötig hätte, war daran erinnert zu werden, auf Gottes Kraft zu vertrauen, die durch ihn wirkte. Er musste Kraft von außen empfangen, von Gott. Und Johnny Cash sagte dann später, in der Predigt, die an dem Tag gehalten worden ist, da werden ihm die Entschlossenheit geweckt worden, dass mit dem lebendigen Wasser, das war das Thema dieser Predigt, dass man bei Jesus lebendiges Wasser bekommt, mit dem Glauben an Jesus Christus zu versuchen, statt den Weg weiterzugehen, den er bisher gegangen war. Und an dem Sonntag hat er ein ganz neues Leben mit Jesus bekommen. Und dann begann ab der Zeit eine Zeit, wo er in den USA sehr, sehr viele missionarische Einsätze gemacht hat, unter anderem mit dem bekannten Prediger Billy Graham, der hat das als große Evangelisationsveranstaltung gemacht und war jemand, der auch in vielen öffentlichen Sachen, obwohl es ihm das nicht gerade gut getan hat, sehr, sehr klar sich zu Gott und zu seiner eigenen Nachfolge bekannt hat. Ja, dann kamen viele Jahre noch von harter Prüfung. Und in all diesen Jahren, ist er noch mal ein paar Mal so mit Drogen so ein bisschen rückfällig geworden, aber in all diesen Jahren hat er jetzt ganz fest an Gott festgehalten und hat bis zu seinem Tode eine ganz tiefe innige Beziehung zu Gott gepflegt. Ja, jetzt mein letzter Punkt, den ich einbringen möchte, ist Johnny Cash ein Vorbild für uns? Kann man das so sagen bei dem Leben, wo wir jetzt darüber gehört haben, mit den Höhen und Tiefen dieses Lebens? Und ich sage nochmal ein bisschen irgendwie, was Johnny Cash mir bedeutet, oder wie ich angesprochen bin vor ihm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, seine Musik, ich empfehle für all die Leute, die Johnny Cashes musikalisch noch nicht kennen, folgende Platten. Alle vier Rick Rubin Platten, also ab 1994, American Recordings, Unchained, Solitary Man und When the Man Comes Around heißen die. Und vielleicht so was aus einer frühen Phase, wo man mal so ein paar Sachen mitbekommt. Und hört euch mal diese Platten, wenn ihr euch das interessiert, mal in Ruhe an. Da sind ein paar total gute, tolle Songs drauf. Und einen von diesen guten, tollen Songs aus der Rick Rubin Phase, den möchte ich euch jetzt nochmal vorspielen. Und zwar, wenn die Technik das jetzt eben schnell macht halt, nochmal ein Ausschnitt aus dem gleichen Konzert 1994 in Montreux und diesmal ein Lied, das Redemption heißt, Erlösung.
From his hands it came down, from his side it came down, from his feet it came down, and ran through the ground. Between heaven and hell, a teardrop fell in the deep crimson dew. The tree of life grew, and the blood gave life to the branches of the tree. And the blood was the price that set the captives free. And the numbers that came through the fire and the flood clung to the tree and were redeemed by the blood. From the tree streamed the light that started the fight. Round the tree grew a vine on whose fruit I could dine. My old friend Lucifer came, fought to keep me in chains, but I saw through the tricks of 666. And the blood gave life to the branches of the tree, and the blood was the price that set the captives free. And the numbers that came through the fire and the flood clung to the tree and were redeemed by the blood. From his hands it came down, from his side it came down, from his feet it came down and ran to the ground. Then a small inner voice said, you do have a choice. The vine engrafted me and I clung to the tree. And the blood gave life to the branches of the tree, and the blood was the price that set the captives free. With the numbers that came through the fire and the flood, I clung to the tree and was redeemed by the blood.
Über Musikstile mag man sich streiten. Mich berührt es immer sehr, wenn er solche Songs singt. Und er hat mal selber mal zu dem Thema mal gesagt, es ging um Heiliger Geist. Und er hat gesagt, also er hat den Heiligen Geist in sich und spürt das ganz oft, dass er von Gott dass er angesprochen wird und dass er merkt, dass der Heilige Geist das ihm spricht. Und manchmal sagt er auch das Gefühl, wenn er einen Gospel-Song singt, dann geht das vielleicht ein bisschen nach außen. Und das Gefühl hatte ich gerade bei dem Song. Das habe ich schon ganz oft gehabt, wenn ich Gospel-Songs von ihm gehört habe. Dann verschleißt mich so ein bisschen. Und es ging dann ein Stück um Erlösung, darum, dass man sich an Jesus klammert, dessen Blut geflossen ist und der für uns gestorben ist. Und man hält sich durch und die Leute, die an ihn glauben und die sich nicht von den Tricks des Teufels überlisten lassen, die kommen nachher durch. Nicht durch gute Werke, sondern daran, dass sie an Jesus klammern. Und das hat Johnny Cash sein ganzes Leben lang gemacht. Das ist das Erste, wovon wir eigentlich sagen können, das ist ein Vorbild. Er ist dran geblieben. Er war jung berührt davon, schon mal als Kind. Und er hat miese Zeiten durchgemacht und er war Rebell und drogenabhängig und ein bisschen so der Outlaw und hat Mist in seiner ersten Ehe gemacht. Aber es kamen immer wieder Zeiten, wo Gott ihn angesprochen hat. Und ich glaube, das geht im Leben von jedem von uns, dass Gott zu ihm spricht und dass er uns nochmal eine Chance gibt, wie in dieser Höhle, wo er einen Selbstmord begangen hatte, wie seine Frau ihm geholfen hat, seine zweite Frau, June Carter Cash, und an manchen Stellen später auch nochmal. Das ist so umfangreich, dass jetzt anzuging. Aber er hat sich immer wieder angeklammert und ist dran geblieben. Und er hat selber mal gesagt, ich kämpfe jeden Tag gegen die Bestie in mir. Mit Gottes Hilfe habe ich ein paar Runden gewonnen. Und das Zweite, was man von Johnny Cash lernen kann, ist, dass er sehr demütig war. Er ist mit diesen ganzen Fehlern, mit diesen ganzen Problemen offen und ehrlich umgegangen, hat ganz vielen Leuten immer erzählt, dass er diese Probleme hat. Es gibt auch so ein paar Songs, die das so ausdrücken. Es gibt auch einen Song, den hat er gecovert, The Beast in Me, wo er das auch so beschreibt, dass das immer so diese latente Gefahr da ist, dass dieses Böse aus ihm rausbricht und dass er damit kämpfen muss. Und er hat ganz klar gesagt, das sind Fehler, ich bin nicht sündenfrei, ich bin nicht dieser amerikanische Superstar. Und naja, klar, man muss dann ja irgendwie Drogen nehmen und man muss das eine oder andere machen, aber man nimmt halt mit, was man kriegen kann. Sondern er hat sich dann später ganz klar distanziert und hat gesagt, ja, nee, das war echt nicht okay, was ich gemacht habe. Und hat gesagt, also da kann mir echt nur Gott raushelfen aus der Geschichte. Der dritte Punkt, der Johnny Cash sein Leben lang war, gnadenlose Ehrlichkeit oder gnadenvolle Ehrlichkeit. Gnadenlos ist ein blödes Wort. Gnadenvolle Ehrlichkeit. Er hat sein ganzes Leben lang Leuten sehr direkt gesagt, was Sache ist, und ist auch mit seinen eigenen Punkten klar umgegangen. Hat auch auf vielen Evangelisationsveranstaltungen Anfang der 70er Jahre den jungen Freaks, das war ja so diese Hippie-Flower-Power-Zeit, sehr klar gesagt, Leute, ich weiß, was ich hinter mir gehabt habe und das mit den Drogen, das war nichts, und nehmt davon Abstand und seht dazu, dass ihr euer Leben mit Gott ins Reine bringt. Und ein ganz wichtiger Punkt, der auch aus vielen Interviews mit ihm hervorgeht, ist, dass Johnny Cash es in seinem Leben gelernt hat, auch mit Vergangenem abzuschließen. Wir neigen oft dazu, dass wir jahrelang Probleme, die wir eigentlich schon so fast gebannt haben, glauben, irgendwie noch mit uns rumschleppen. Und Johnny Cash hat mal gesagt, das finde ich einen schönen Satz, früher habe ich vieles bereut, aber dann habe ich mir vergeben. Als Gott mir vergab, dachte ich mir, ich sollte das lieber auch tun. Und das finde ich einen wichtigen Satz für uns, wenn wir uns an Gott klammern und wenn wir alte Sachen erkennen, dass die in unserem Leben nicht gut waren, dann bringt es nichts, sich darin zu suhlen, sondern es ist wirklich gut, dass wir die Vergebung, die Gott uns zuspricht, wenn wir unsere Sünden bekennen und wenn wir zu ihm kommen, auch selber annehmen und dass wir diesen Frieden in Gott auch wirklich, wirklich suchen und uns den auch geben lassen. Und ich glaube, dass Johnny Cash dann wirklich im Jahr 2003, als er gestorben ist, nach einer langen Krankheitsphase, wo er schon jahrelang sehr gebrechlich war und wo er schon über 10 Jahre an allen möglichen Sachen operiert worden ist, ich glaube, dass Johnny Cash nach den letzten Aussagen in diesem Frieden gestorben ist. Und das wünsche ich uns allen. Ich möchte die Predigt noch mit zwei Bibelversen beenden. Und zwar, Jesus hat gesagt im Matthäus-Evangelium, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Und im Lukas-Evangelium heißt es, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Und so war es bei Johnny Cash, der hat selber Buße getan und so war auch seine Haltung zu vielen Leuten. Deswegen hat er auch so gerne Gefängniskonzerte gegeben, weil er immer so dieses Herz für Verlorene gehabt hat, für Leute, die in einer bösen Situation sind, und er wusste, worüber er redet. Er hat sich über die Leute nicht erhoben, sondern er hat gewusst, das sind genau solche Leute, die genauso einen Mist gemacht haben wie ich, und vielleicht hätte ich den gleichen Mist gemacht wie sie, wenn es ein bisschen anders gelaufen wäre. Und ich weiß, dass ich nicht aus eigener Hilfe weiterkommen kann, sondern dass ich mich an Gott klammere. Und ich wünsche euch einfach allen, dass ihr das mit nach Hause nehmt. Und wenn ihr gerade selber in so einer Situation seid, dann klammert euch an Gott und nehmt euch das als Vorbild.